Frau Äbtissin-Görke, Sie haben einen außergewöhnlichen Beruf. Sie sind die Chefin in einem evangelischen Kloster im Kloster Mariensee in der Nähe von Hannover. Beim Stichwort Kloster denken die meisten zunächst an die katholische Kirche. Sie sind in einem evangelischen Frauenkloster. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das ist etwas ganz Besonderes, was es hier bei uns in Niedersachsen gibt, dass einige Frauenklöster die Reformation überstanden haben und bis heute bestehen. Wir sind eine Gemeinschaft von evangelischen Frauen, die an diesem Ort leben seit 800 Jahren und ihn lebendig erhalten.
Wie viele Frauen leben denn da zurzeit?
Wir sind 8 Frauen, die zum Konvent gehören. Einige von uns leben aber auch in einem Alterskloster im Kloster Marienwerder, in dem sie dann betreut werden. Also das Zusammenleben ist zunächst strukturiert durch den gemeinsamen Besuch der Gottesdienste und der Gebetszeiten, aber eben auch dann dadurch, dass wir ja verantwortlich sind für das Haus. Das heißt, wir betreuen die Gärten, die Gebäude und wir sind dafür verantwortlich und gestalten das Veranstaltungsprogramm.
Wer kommt denn eigentlich zu Ihnen ins Kloster, wenn man jetzt denkt, welche Frauen leben da zusammen? Wie alt sind die? Warum kommen sie zu Ihnen und wie finden sie zusammen?
Es sind Frauen, die sehr unterschiedlich sind, sehr unterschiedliche Anmarschwege haben. Aber wenn Sie uns fragen, warum bist du eigentlich hier, dann wird wohl jede von uns sagen, weil es wunderbar ist, an solchem Ort zu leben und ihn zu öffnen für andere Menschen und für die Zukunft lebendig zu halten. Ich selber bin zum Beispiel gefragt worden. Ich bin gebürtige Niedersächsin und kirchlich geprägt und hatte noch nicht von unseren Häusern gehört. Wir machen aber auch viel Öffentlichkeitsarbeit, sind bei Kirchentagen und haben ja eben die Veranstaltungen, sodass Menschen von uns erfahren, dann zu uns kommen und wie wir fasziniert sind von dem Ort.
Wie alt sind eigentlich die Frauen, die bei Ihnen leben?
Also wir sagen, Eintrittsalter sollte möglichst nicht älter als 60 sein, aber es sind eben auch zunehmend jüngere Frauen, die zu uns finden. Ich selber war 38, als ich ins Kloster kam.
Und wie wählen Sie diese Frauen aus? Kann man da an die Klosterpforte wirklich klopfen und sagen, also ich möchte hier bei Ihnen, bei euch mitmachen oder wie ist der Weg?
Wenn Sie dieses schöne Bild gebrauchen, dann fällt mir natürlich gleich die Benediktsregel ein. Da heißt es genau, die Brüder klopfen an die Pforte und man prüft dann, ob sie wirklich Gott suchen. Das ist natürlich das Entscheidende, die Freude an der gemeinsamen Feier der Gottesdienste und Gebetszeiten. Aber dann eben auch die Freude, wie gesagt, diesen Ort lebendig zu erhalten und zu öffnen für andere Menschen. Das kann ganz unterschiedlich sein, da bringt auch jede dann ihre Begabungen an.
Haben die Frauen Wohnungen? Wohnen sie gemeinsam? Essen sie gemeinsam? Wie sieht das eigentlich aus?
Also ist für manche Menschen etwas überraschend, dass wir separate Wohneinheiten haben. Nach dem 30-jährigen Krieg wurde das Konventgebäude neu errichtet und da hat man sich dann endgültig getrennt von dem gemeinsamen Tisch, sodass jede Frau heute in der Regel alleine ist, aber natürlich gibt es auch immer wieder Gelegenheiten, bei denen wir gemeinsam essen.
Jede der Frauen hat eine Wohnung, hat ein Wohnzimmer, hat eine Küche, hat so ein kleines Apartment. Sieht das etwa so aus?
Genau, jede Frau hat einerseits ein Apartment, aber daran schließt sich auch ein Garten an, für den sie zuständig ist. Und dann gibt es natürlich einen Gemeinschaftsbereich, wo wir uns treffen und eben auch dann gemeinsam unsere Veranstaltungen vorbereiten, Einkehrtage haben, essen, ja.
Gibt es Tage, an denen Sie Tracht tragen oder ist es jetzt sozusagen nur für Ihren Außentermin meine Ausnahme?
Also es ist so, dass wir eine gestufte Kleiderordnung haben. Das heißt, zu den Gebetszeiten tragen wir einen Chormantel, zum Gottesdienst schwarz-weiß und für große festliche Anlässe gibt es den sogenannten großen Ornat. Das ist schwarz-weiß lang und dann mit Haube und Schleier, also so die Tracht des 19. Jahrhunderts. Im Kloster selbst trage ich aber auch oft anderes. Das hat ja ganz schlicht den Hintergrund, das vergessen wir manchmal heute, wie wichtig die praktische Funktion von Kleidung ist, dass es ein altes Gemäuer ist und oft kühl. Das heißt, da trage ich oft Wolle und lang.
So, aber das ist praktisch Ihre individuelle Entscheidung. Wenn eine der Frauen sagt, ich trage Jeans und Pullover, dann könnte sie das genauso tun.
im Alltag ja, für offizielle Anlässe sagen wir dann gehobenes Zivil und wie halt sonst im Leben auch. Wir tragen Tracht am Gründonnerstag, da ist das Konventsabendmahl, da wird der große Ornat getragen. Und der Ostersonntagsgottesdienst zählt aber als normaler Gemeindegottesdienst. Während es andere Festgottesdienste gibt, also zum Beispiel die Einführung einer neuen Konventualin oder jetzt waren 850 Jahre Jubiläumsfeier und Gottesdienst im Stift Obernkirchen, da kommen wir im großen Ornat.
Dann muss man sich das jetzt mal vorstellen. Sie, die Äbtissin, auch im großen Ornat. Wie unterscheiden Sie sich dann von Ihren Schwestern? Gibt es auch für Sie, für die Äbtissin, eine besondere Tracht? Ich versuche mir das jetzt wirklich gerade auch mal so vor Augen zu führen.
Ja, der Unterschied zu den Konventualen ist dann gering. Wir tragen schwarz-weiß lang und dann gibt es den Orden, der uns im 19. Jahrhundert verliehen worden ist, für die Äbtissin am langen Band und für die Konventualen am kurzen Band und alle tragen dann die gleiche Haube. Also das ist sozusagen ein gradueller Unterschied, ähnlich wie ja im katholischen Kloster auch. Da unterscheiden sie den Abt, die Äbtissin dann am Kreuz, aber sonst ist es eben die gleiche Kleidung, die getragen wird.
Dann doch noch mal gefragt zu Ihrer Lebensform. Sie sind aber alle ledig bzw. leben allein. Das ist ja dann das etwa, was auch wieder etwas mehr dem katholischen Klosterleben ähnelt.
Also ich finde, dass es viel gibt, was dem katholischen Klosterleben ähnelt. Ja, genau, wir sind alleinstehend, wir leben an diesem Ort, wir haben die gemeinsamen Gebetszeiten. Was wir nicht haben, ist eben Gütergemeinschaft und gemeinsamer Tisch.
Wovon leben Sie denn dann? Sind die Damen, die bei Ihnen wohnen, in Pension? Haben die nebenbei noch einen Beruf?
Genau, das ist ganz unterschiedlich. Also diejenigen, die schon im Ruhestand sind, die leben natürlich von ihrer Pension. Aber es gibt auch die Möglichkeit, berufstätig weiter zu sein mit halber Stelle. Denn wer im Kloster wohnt, zahlt ja keine Miete und erreicht in der Regel eine halbe Stelle. Also dieses Modell gibt es auch.
Jetzt fragen wir doch mal zu dem Modell Äbtissin. Sie sagten schon, Sie sind relativ jung in diesen traditionsreichen Beruf gekommen. Berufung kann man ja schon fast sagen. Ja, wie war Ihr Weg eigentlich erstmal zum Kloster und dann in diese Führungsaufgabe?
Ich bin gefragt worden, ob ich Äbtissin werden möchte. Inzwischen wird eigentlich die Äbtissin sozusagen von außen bestellt. Das war in früheren Jahrhunderten teilweise anders, jetzt ist es in dieser Form. Mein Anmarschweg war aber sehr lang. Ich bin ja in Göttingen geboren und dort in der evangelischen Jugendarbeit gewesen. Und ja, was man halt so macht in der Jugendarbeit, eine Mädchengruppe geleitet und ähnliche Dinge im Jugendmitarbeiterkreis gewesen. Aber dort hat uns auch schon die Frage beschäftigt nach verbindlicheren Formen von gemeinsamem Leben. Und wir waren dann in Tese und haben auch selber eine kleine Geschwisterschaft gegründet, also waren dort auf der Suche.
Sie waren schon als Schülerin doch auf der Suche nach einem doch etwas anderen Lebensweg.
Nach einer verbindlichen Lebensform, genau. Das lag ja auch damals so ein bisschen in der Luft. Mahatma Gandhi war zum Beispiel ein großes Vorbild und mich hatte damals fasziniert, dass es hieß, er sei eigentlich durchschnittlich begabt gewesen. Was er erreicht hätte, hätte er durch die Konzentration seiner Kräfte erreicht. Und das hat mich bewegt, dass ich dachte, ja, sich so zu konzentrieren auf das, wofür dein Herz brennt, das ist doch wunderbar.
So, wofür ihr Herz brennt, das war dann also der Glaube, auch in diesem Fall der evangelische Glaube, ja. Und dann, Sie haben die Schule beendet und wie ist Ihr Weg dann da so weitergegangen, Ihr persönlicher Weg auch?
Also ich hatte nach der Schule weitere Begegnungen mit geistlichen Gemeinschaften. Wir waren dann in Tese, die ökumenische Bruderschaft, bei der vieles faszinierend war, in verschiedenen Sprachen miteinander zu sprechen. Wenn man sich nicht verstanden hat, dann wechselte man halt die Sprache und versuchte es auf diese Weise. Man traf sich zu den Gebetszeiten in der Kirche. Es waren Tausende von Jugendlichen minutenlang im Schweigen. Das hat mich sehr fasziniert und geprägt. Und dann war ich bei einer evangelischen Gemeinschaft, der Kommunität Castellaring, die habe ich dort kennengelernt und war sofort fasziniert, weil dort die Gebetszeiten so waren, wie wir auch in der Jugendarbeit schon gebetet hatten. Dort habe ich dann eine Zeit lang im Klostercafé gearbeitet. Ja, und in dieser Zeit in der Jugendarbeit hatte ich mich auch schon sehr interessiert für das Leben in Lateinamerika. Wir hatten dort immer am ersten Advent ganz Göttingen die Jugendarbeit, verkauften Apfelsinen für Schwester Caroline. Und irgendwann sagte meine Freundin, mit der ich die Jugendgruppe leitete, Bärbel, ich gehe übrigens nach der Schule zu Schwester Caroline. Aha, sagte ich. Das ist ja eine gute Idee. Das möchte ich auch gerne. Ja, und nach der Schule habe ich dann an Schwester Caroline geschrieben und keine Antwort erhalten. Also schon vor dem Ende der Schule, natürlich monatelang. Das war 1983. Die Diktatur Pinochets währte schon 10 Jahre lang. Es waren natürlich schwierige Zeiten auch in Chile. Es kam keine Antwort. Und dann habe ich eben parallel gesagt, gut, du bewirbst dich schon mal für einen Ausbildungsplatz. Ich wollte gerne Krankenschwester werden, hatte mich dort beworben und war dann, wie gesagt, auf dem Schwanberg und sehe mich noch unter der Kastanie im Schlosshof sitzen. Und an einem Tag kommt die Zusage aus Chile und 2 Tage später kommt die Zusage aus Köln. Und die Frage, was machst du jetzt? Es war damals wirklich sehr schwierig, Ausbildungsplätze zu kriegen. Wie sollte ich das deuten, dass ich jetzt auf einmal diese beiden Möglichkeiten hatte? Und ich habe mich dann entschieden, zunächst eine Ausbildung zu machen, weil ich eben dachte, du kannst dann besser in Lateinamerika auch helfen.
Welche Ausbildung war das jetzt in Köln?
Ich habe dann die Ausbildung zur Krankenschwester gemacht beim Evangelischen Diakonieverein. Und da weiß ich noch, die Oberin sagte mir beim ersten Kontakt, eine lebenserfahrene Frau, die ich kurz vor ihrem Tod neulich noch besucht habe, die sagte mir, ja, wissen Sie, Schwester Bärbel, es gibt ja manche, denen haben wir hier zu viel Gemeinschaft und andere, denen haben wir zu wenig Gemeinschaft. Und ich ahnte schon, dass ich zur zweiten Gruppe gehören würde. Und ja, ein bisschen war es dann tatsächlich auch so, dass es eine Dienstgemeinschaft war, das schon auch sehr faszinierend. Aber doch eben das gemeinsame geistliche Leben für mich, für meine Bedürfnisse nicht ausreichte.
Also das hat Ihnen gefehlt und das hat Sie dann dazu bewogen, sich da nach anderen Formen
Genau, ich war dann weiter auf der Suche. Meine beste Freundin in der Zeit hatte Kontakt zur Communität von Grandchamp, die in der französischen Schweiz ist, wo sie übrigens inzwischen Mitglied ist und wir uns jetzt auf dem Kirchentag in Berlin auch treffen werden. Das heißt, wir waren weiter auf der Suche und schauten und ich bin dann immer wieder auch zum Schwanberg gefahren und bin dann mit 25 dort eingetreten.
Genau, dann haben Sie da erstmal gelebt. Dann hat sie aber ihr Weg ja offenbar doch wieder hierher in Richtung Niedersachsen geführt, in Richtung Norden und irgendwann mal ins Kloster Mariensee.
Genau.
Ja, wie wird man Äbtissin? Wer hat sie gefragt? Sie sagten eingangs, sie sind gefragt worden. Wer fragt sowas?
Also ich hatte dann in den Jahren auf dem Schwanberg gemerkt, dass es doch gut wäre, das geistliche Leben auch noch theoretisch zu vertiefen und mich dann entschieden, zum Theologiestudium zu gehen, nach Göttingen und Leipzig und hatte dort parallel aber auch noch Erwachsenenpädagogik studiert, weil ich eigentlich in die geistliche Bildungsarbeit wollte. Das war so mein Traum. Ja, ein Haus der Stille, hatte ich damals gesagt, wenn meine Freunde mich fragten, was möchtest du? Ich sagte, mein Wunschbild ist, ein Haus der Stille zu leiten. Aber das sah damals natürlich aus, als ob das ein ganz langer Weg wäre. Und ich hatte dann nach dem Examen auch einige Möglichkeiten mit der Krankenpflege, also im Grunde 3 Bereiche und hatte mich umgeschaut, hatte verschiedene Stellenangebote und Zusagen auch und merkte aber, das ist es alles nicht. Und dann hatte mich tatsächlich aus der Hannoverschen Landeskirche die Anfrage erreicht, ob ich in Mariensee-Äbtissin werden möchte.
Mussten Sie lange überlegen?
Nein.
Wie sind Sie denn da aufgenommen worden? Sie waren ja dann doch offenbar deutlich jünger als Ihre Mitschwestern, als die Konventualinnen dort.
Das ist ja sehr häufig der Fall. Und die Frauen wissen ja auch, dass unter Umständen eben neue Äbtissinnen kommen, die vielleicht Dinge anders machen als ihre Vorgängerinnen. Wir sind gemeinsam auf dem Weg zu schauen, was für das Kloster stimmt und was unsere Aufgaben heute sind.
Was haben Sie da anstoßen müssen? Was konnten Sie übernehmen? Was mussten Sie neu machen?
Das Kloster hat eine lange Tradition auch der Pflege des Stundengebetes, das heißt der klösterlichen Gebetszeiten zu bestimmten Zeiten am Tag. Und das hatte eine meiner Vorgängerinnen in dieser Form schon eingeführt. Das haben wir gerne in dieser Form auch weitergeführt und dann ausgebaut. Das war damals der Beginn des Irakkrieges und wir haben uns dann immer in der Kirche getroffen, auch zu einem Gebet für den Frieden. Dann gibt es dieses Profil, dass wir klösterliche Kulturtechniken fördern, so nennen wir das. Das heißt, das Sticken im Kloster, Stich, Kräutergärten nach historischen Vorbildern. Und neu eingeführt oder entdeckt haben wir die Kalligraphie. Denn eins, von dem wir auf jeden Fall wissen, dass es im Kloster Mariensee durchgeführt wurde, ist das Schreiben von Handschriften.
Also ein Kloster, das sich öffnet, ein Kloster, das in der Region auch da ist für andere Menschen. Zugleich blicken Sie ja auch zurück auf eine lange Tradition. Sie sagten es ja schon. Und das wird jetzt an diesem Ostermontag auch nochmal neu in Szene gesetzt. Das heißt, das Kloster Mariensee wird Frauenort. Auch das ist ja ein Impuls für ein modernes Kloster. Was bedeutet das und wie sind Sie dahin gekommen?
Das ist eine Initiative des Landesfrauenrates Niedersachsen. Die haben uns gefragt im Rahmen eines Treffens von Frauen im Landeskirchenamt, wo es darum ging, wie können wir das Thema Frauen und Reformation nochmal voranbringen. Und die sagten, wie ist das denn in Mariensee? Gibt es da nicht jemanden, der das in besonderer Weise deutlich machen könnte? Und ich habe gesagt, ja, es gibt eine Frau, über deren Leben wir gar nicht so viel wissen, aber die ein ganz bedeutendes Zeugnis hinterlassen hat und das genau an der Schwelle der Reformation steht, also ein Gebetbuch zwischen Reform und Reformation in gewisser Weise. Und das steht im Mittelpunkt dieses Frauenortes, das Gebetbuch der Äbtissin Odilie von Alden, was sie 1522 vollendet hat.
Also eine Amtsvorgängerin von Ihnen. Erzählen Sie uns doch ein bisschen von dieser Frau.
Ja, sie war Kantrix, das heißt, bevor sie gewählt wurde, hatte sie schon ein relativ wichtiges Amt inne. Sie war nämlich nicht nur für den Gesang, sondern auch für die Ausformung des Stundengebetes zuständig. Und sie entstammte einer bedeutenden hannöverschen Familie, die nach der Burg Alden an der Aller benannt war. Und sie ist 1512 dann zur Äbtissin gewählt worden unter Leitung des Lockumer Abtes. Das ist gar nicht so selbstverständlich, denn bei seiner Gründung unterstand das Kloster dem Bistum in Minden. Und erst 1455 bei der großen Windesheimer Reform hat man es dann dem benachbarten Männerkloster unterstellt. Und das hieß, es gab dann eine größere Nähe wieder zu dem Zisterzienserorden. Und ein Ausdruck davon ist dann auch das Gebetbuch, was die Äbtissin später dann geschrieben hat. Das ist nämlich eine prachtvolle Handschrift auf Pergament mit wunderschön verzierten Buchstaben am Anfang, die ganz in der Tradition des Zisterzienserordens zunächst steht und die aber dann nach der Reformation bearbeitet wurde. Also das heißt, sie wurde weiterverwendet. Und das ist jetzt erstmal relativ überraschend, weil sie lateinisch war und ja viele Menschen gar nicht wissen, dass auch weiter Latein als Sprache des Gebetes verwendet wurde. Martin Luther hat sich ausdrücklich dafür ausgesprochen, gerade an den Lateinschulen, aber eben auch in den Klöstern, in den Frauenklöstern selber.
Also sie war sozusagen eine Gestalterin des Übergangs, wenn ich das richtig verstanden habe. Ihr Gebetsbuch ist zu sehen bei Ihnen im Klostermuseum in einer besonderen Vitrine. Zugleich stellen Sie ja in diesem Klostermuseum auch überhaupt die Geschichte der Frauenklöster hier im Norden vor. Da spielt ja auch noch eine andere Frau eine bedeutende Rolle.
Der Raum, der im Klostermuseum der Einführung der Reformation gewidmet ist, zeichnet auch diesen Übergang, weil wir damit umgehen, dass die Menschen die Vorstellung haben, es hat plopp gemacht und auf einmal war die evangelische Kirche da. Und das verändert sich zum Glück schon ein bisschen, aber unsere Klöster sind natürlich Orte, an denen wir besonders schön deutlich machen können, dass es eben nicht so war, dass es fließende Übergänge waren. Elisabeth von Kahlenberg hat 1542 eine Kirchen- und Klosterordnung erlassen und damit die Reformation in ihren Landen eingeführt, zusammen mit Antonius Corvinus, der war ein ehemaliger Zisterziensermönch übrigens.
Also da gibt es viele Übergänge, das ist Ihnen wichtig, das zeigen Sie, das leben Sie. In Ihrem Museum zeigen Sie ja auch die Übergänge dann durch die Jahrhunderte. Wir haben vorhin über die Tracht gesprochen, auch da sieht man ja einiges. Also auch die Ordenstracht hat sich verändert, ja, ist gewissermaßen schicker geworden, waren die evangelischen Ordensfrauen eitler als ihre katholischen Schwestern?
Ich würde eigentlich das Gegenteil sagen, ehrlich gesagt. Ich sehe so eine Freude an, ja, an äußeren Dingen, vielleicht eher bei katholischen Geschwistern. Aber was sich bei uns natürlich zeigt, ist, dass in der Reformationszeit es sehr wichtig war, die Klosterkleidung abzulegen. Also das war ein Teil des reformatorischen Programms. Martin Luther hat gesagt, ihr könnt weiter im Kloster bleiben, 1536, Wittelsburger Artikel, unter verschiedenen Bedingungen. Einer ist, dass ihr nicht meint, ihr hättet einen Freifahrtschein in den Himmel, das heißt, ihr könntet euch hier durch eure Gebete etwas erwerben. Und der Ausdruck dessen war die Klostertracht, also ein Ausdruck, etwas Besonderes zu sein, und deshalb sollte sie abgelegt werden. Gerade dagegen gab es aber auch relativ viel Widerstand, weswegen man dann da auch großzügiger wurde. Und dann war noch wichtig, dass man das Vermögen nicht einzog, sondern getrennt verwaltete. Und so konnte es nicht mehr angetastet werden. Und das war dann auch die Grundlage für den allgemeinen hannoverschen Klosterfonds, der seit 1818 von der Klosterkammer Hannover verwaltet wird.
Und der auch jetzt die organisatorische Grundstruktur der Klöster liefert.
Die Klosterkammer Hannover verwaltet das Vermögen, was früher den Kahlenberger Klöstern gehörte. Das ist dort eingeflossen und ist zuständig in verschiedenen Rechtsformen für die unterschiedlichen Klostergruppen. Die Kahlenberger Klöster werden von der Klosterkammer Hannover verwaltet, und für die Lüneburger Klöster ist der Präsident der Klosterkammer der Landeskommissar, und für die Stifte hat er die Rechtsaufsicht.
Ja, denn wir haben ja hier wirklich eine reiche Klosterlandschaft. Es sind ja 15 Frauenklöster und Stifte, vom Kloster Lüne, Kloster Walsrode, Kloster Mariensee, um nur einige zu nennen. Also insofern ist es ja auch wirklich ein großes und wichtiges Erbe, was wir hier haben und was vielleicht gar nicht so bekannt ist. Das Kloster galt ja auch schon immer, schon traditionell, auch als Ort der Bildung für Frauen und auch als Ort der Musik. Wie wird denn das bei Ihnen heute in Mariensee weiter gepflegt und weitergetragen?
Also zunächst natürlich eben im Stundengebet. Wir haben jetzt gerade eine neue Anwärterin, die im Oktober voraussichtlich einziehen wird. Da bin ich ganz glücklich. Die hat eine kirchenmusikalische Ausbildung und ist besonders geschult auch im Gesang. Und dann ist in den letzten Jahrzehnten aber auch ein Konzertprogramm entwickelt worden. Und da ist für uns immer die Frage, die wir uns immer stellen: Was können wir tun, was andere nicht genauso gut oder besser tun können? Also zum einen, was passt an den Ort, und zum anderen, wo ist es eigentlich nicht nötig, dass wir es machen, weil vielleicht bei uns jetzt etwas anderes dran ist. Und so haben wir unser Konzertprogramm etwas zurückgefahren, beziehungsweise dann auch nochmal stärker in den Bereich Bildung ausgerichtet, denn wir haben eine kleine Konzertreihe mit Studierenden des Instituts für Frühförderung an der Universität Hannover.
Das heißt konkret?
Am Sonntagnachmittag um 17 Uhr gibt es da Konzerte an verschiedenen Terminen im Jahr.
Aber Sie selbst pflegen ja auch den Gesang in Ihrem Kloster. Also genau. Sie singen mit Ihren Schwestern.
Genau, das war das, was ich vorhin meinte. Also das heißt, dass unsere Abendgebete sind gestaltet mit gregorianischem Choral, wenn wir im Konvent beten. Und wenn wir mit Gruppen beten, dann verwenden wir meistens eine orthodoxe Art, den Psalm zu beten, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass das einfacher ist für die Menschen, die nicht so geübt sind in dieser Art des Gesanges.
Sie haben sich ja heute auch eine besondere Musik gewünscht hier für unsere Sendung. Die hat ja wenig mit Gregorianik zu tun, hat auch vielleicht auf den ersten Blick wenig mit Kloster, wenig mit Kirche zu tun. Wieso dieses Stück? Was verbinden Sie damit?
Es ist für mich sehr kraftvoll und sehr wichtig in einer bestimmten Phase meines Lebens. Und rein vom Text her, eines nur erbitte ich vom Herrn, das könnte auch aus einem Psalm stammen.
Woher kennen Sie das Lied?
Ja, als ich zur Schule ging und in der Jugendarbeit, war ja ein ganz großes Thema auch die weltweite Dimension und die Suche nach weltweiter Gerechtigkeit. Ich hatte damals den Wunsch, nach Chile zu gehen und habe mich von daher auch sehr für lateinamerikanische Musik interessiert. Und da gibt es eine Sängerin, Mercedes Sosa, die auch La Voz de America Latina genannt wird, also die Stimme von Lateinamerika, die wirklich sehr bekannt war damals, die übrigens auch kurz vor ihrem Tod, vor gar nicht langer Zeit, noch mit Shakira gesungen hat, also das heißt, in Lateinamerika immer noch präsent ist. Und von ihr gibt es diese unbändige Freude am Singen, aber immer mit politischen Botschaften. Und dieses Lied handelt eben von der Bitte an Gott, ja, sich nicht entmutigen zu lassen, um es mal zu verkürzen.
Gracias. Muchas gracias.
Solo le pido a Dios. Nur das eine erbitte ich von Gott, Frau Äbtissin Görke. Wie geht es Ihnen heute, wenn Sie das Lied hören?
Ja, ist für mich immer noch sehr bewegend und sehr kraftvoll. Also ich konnte Mercedes Sosa ja ungefähr um diese Zeit auch in Köln hören. Da war ich mit einem Krankenpflegekollegen in einem Konzert in der damals neu gebauten Philharmonie. Und diese Kraft und Begeisterung, die spüre ich heute noch. Das hat ja auch ganz konkret einen Sitz im Leben geschrieben. Es ist ja von Leon Jeko, der damals im Exil war. Und es gibt zwei große Konzerte, in denen Mercedes Sosa das gesungen hat. Einmal 1982, als die Militärdiktatur schon anfing zu bröckeln in Argentinien. Und 1984, als sie dann gestürzt war. Und ich habe jetzt gerade noch mal gedacht, so diese Erfahrung, dass im Grunde Gesang Mauern einstürzen lässt, das ist ja auch eine biblische Erfahrung, die Erfahrung von Jericho, das ist schon etwas ganz Wunderbares. Und diese Begeisterung oder diese Kraft ist uns ja, denke ich, manchmal ein bisschen abhanden gekommen. Ich habe mich auch jetzt nochmal gefragt, woran das liegen könnte. Ja, vielleicht ist es so, dass die Bedrohungen heute nicht so konkret sind. Oder gut, es gibt neue Diktaturen, aber die sind vielleicht schwerer greifbar.
Also es war ja praktisch auch das Lebensgefühl der 1970er, 80er Jahre, auch das Lebensgefühl der alten Bundesrepublik, wo ja die Theologie oder wo die Kirche überhaupt sehr viel aktiver, sehr viel politisch wacher war. Eine Protagonistin ist zum Beispiel die Theologin Dorothee Sölle. Das sind ja eigentlich auch Weggefährten von Ihrem christlichen Werdegang gewesen. Vermissen Sie heute sowas vielleicht?
Ja, es hat andere Formen für mich gefunden. Ich kann das also ganz konkret auch festmachen. Gerade auch an diesem Lied. Ich habe, als ich dann nach der Zeit in der Kommunität nach Göttingen kam, dort im Theologischen Stift leben können und wir haben dort immer Kulturabende gemacht. Also die waren dann international besetzt, eine brasilianische Kommilitonin und so weiter. Und da habe ich auch an einem Kulturabend mal dieses Lied gesungen und dazu dann den Psalm 84, der einen ganz ähnlichen Anfang hat. Also eines erbitte ich vom Herrn, in seinem Hause zu wohnen alle Tage meines Lebens. Und diese Frage, was heißt das eigentlich für mich, mit Gott verbunden zu sein? Das ist einerseits vielleicht auch in jüngeren Jahren, dass ich mich schwer mit dem Unrecht abfinde oder gegen das Unrecht eintrete. aber dieses alles immer aus der Verbundenheit mit Gott heraus. Und vielleicht könnte man diesen Weg ins Kloster dann auch letztlich so beschreiben, dass die Verbundenheit mit Gott und das gemeinsame Gebet an diesem Ort ja nicht die Welt außen vor lässt, sondern wir holen die Welt hinein. Bei unseren gemeinsamen Gebeten beten wir regelmäßig für politische Umstände, auch für die Politiker selber. Bei unseren Zusammenkünften sprechen wir oft über solche Themen und wir fragen uns auch immer, was können wir selber beitragen an unserem Ort?
Was wäre denn das zum Beispiel? Welche Impulse erhoffen Sie sich denn auch von Ihrem Ort?
Es gibt ja so gestufte Impulse. Zum Beispiel haben wir jetzt letztes Jahr vor Weihnachten, da haben wir dann das getan, was, denke ich, relativ viele Menschen tun. Wir haben gesagt, wir wissen irgendwie jetzt nicht richtig aus und ein. Das Kleinste, was wir können, ist jetzt eine Spende zu machen für die Diakonie Katastrophenhilfe und Brot für die Welt. Eine schon etwas zurücklegende Idee, die aber weiter besteht und verfolgt wird, war, dass wir mit allen Klöstern und Stiften gemeinsam uns beteiligt haben an der Aktion von Brot für die Welt. Wir sehen Zukunft. Das war die Zeit kurz nach dem ganz großen Bienensterben und da gab es eine Initiative, Samentüten zu verteilen, auszusäen und so kleine Blütenwiesen zu schaffen. Das haben wir in unseren Klostergärten gemacht und jedes Kloster auch mit Begleitaktionen, wie es jeweils passte. Als ich dann irgendwann mal auf dem Fahrrad fuhr, da kommen mir so manchmal seltsame Ideen oder bestimmte Ideen. Und dann hatte ich gedacht, es wäre eigentlich doch schön, wenn wir das noch ein bisschen vertiefen könnten. Wir haben eine hervorragende Fotografin und Journalistin und haben dann die Idee gehabt, mit ihr gemeinsam ein Klostermagazin zu machen, bei dem wir in unsere Häuser einladen und gleichzeitig verlocken, regional und saisonal sich zu ernähren. Davon ist inzwischen jetzt das vierte Heft erschienen, also eins davon Englisch. Und wir haben jetzt 25.000 Hefte verkauft. Also das ist so ein kleiner Beitrag, den wir leisten.
Es geht auch um das Klostermagazin, das Feuerhüten.
Genau.
Wie ist denn eigentlich diese Idee auch noch mit zustande gekommen?
Wir möchten gerne mal etwas machen, ja, an dem wir uns alle beteiligen. Wir sind ja sehr unterschiedlich und es gibt dann so Phasen, in denen wir mehr die Unterschiedlichkeit betonen. Und dann gibt es aber auch Phasen, wo wir sagen, und was können wir denn gemeinsam machen? In aller Verschiedenheit. Und hier war es jetzt so, dass die Idee war zu sagen, wir stellen jedes Haus kurz vor und jedes Haus kann 2 bis 3 Rezepte abgeben, die bei Ihnen besonders beliebt sind. Und die Idee war, zu werben für regionale und saisonale Küche. Also das heißt, mit einem Produkt, das die Menschen gerne in die Hand nehmen. Also ich höre das immer wieder. Ach, wissen Sie, abends manchmal setze ich mich dann hin mit meiner Wolldecke und dann gucke ich das Klostermagazin an. Das hören wir natürlich sehr gerne. Also das heißt, Freude zu wecken und gleichzeitig zu werben für eine Ernährung, die im Einklang ist mit der Schöpfung.
Also die Ernährung ist das eine, die Natur, andererseits natürlich auch die Öffnung ihrer Gebäude, ihrer Klosteranlagen, auch ihrer Angebote. Dazu gehören ja auch Lesungen, dazu gehört auch Lyrik. Auch das hat sie, glaube ich, immer stark geprägt. Auch die Gedichte. Wir sprachen vorhin über die Dorothee Sölle, über die Friedensgebete. Sie hat ja auch Gedichte geschrieben. Es gibt Frauen wie Ingeborg Bachmann, wie Hilde Domin. Wie hat sie das persönlich eigentlich auch beeinflusst?
Lyrik ist für mich immer ein sehr wichtiger Zugang zu Gotteserfahrungen auch gewesen. Und es gibt ein Gedicht, was ich mit einem Pilgerweg nach Santiago verbinde. Ich war ja in meinem ersten Jahr in Mariensee, konnte ich Pilgerexerzitien nach Santiago de Compostela machen. Dort hatten wir dieses Gedicht mit auf den Weg bekommen und es hat mich einige Tage im Schweigen, im Gespräch und im Gebet sehr begleitet.
Dieses Gedicht, an welches denken Sie da?
Das heißt Bitte von Hilde Domin, die ja 1909 bis 2006 gelebt hat.
Und die ja auch erst relativ spät zum Dichten, zum Wort und zur Lyrik fand, als Jüdin im Grunde immer war, auch auf der Suche nach existenziellen Antworten. Würden Sie uns das Gedicht vielleicht mal vorlesen? Ich weiß, dass Sie es sehr gern haben. Wie gesagt, es hat Sie begleitet. Vielleicht könnten wir doch mal das hier nochmal anklingen lassen.
Wir werden eingetaucht und mit den Wassern der Sintflut gewaschen. Wir werden durchnässt bis auf die Herzhaut. Der Wunsch nach der Landschaft diesseits der Tränengrenze taugt nicht. Der Wunsch, den Blütenfrühling zu halten, der Wunsch, verschont zu bleiben, taugt nicht. Es taugt die Bitte, dass bei Sonnenaufgang die Taube den Zweig vom Ölbaum bringe, dass die Frucht so bunt wie die Blume sei, dass noch die Blätter der Rose am Boden eine leuchtende Krone bilden. Und dass wir aus der Flut, dass wir aus der Feuergrube und dem feurigen Ofen immer versehrter und immer heiler, stets von Neuem zu uns selbst entlassen werden.
Ja, zu uns selbst entlassen, das ist ja sozusagen auch ein Impuls und eine Reise in die Innerlichkeit.
Ja, und es sind ja sehr starke Bilder auch der hebräischen Bibel, die Hilde Domin als Jüdin hier aufruft. Für mich spiegelt sich darin auch, dass es ja oft die schwersten Kämpfe sind, die wir mit uns selbst auszufechten haben und dass wir uns diesen stellen können. Martin Luther hat einmal gesagt, man muss den alten Adam täglich ersäufen, aber der Kerl schwimmt. Also diese Erfahrung, dass wir uns immer wieder zu uns selbst aufmachen müssen durch alles hindurch, was auch schwer ist. Einer der ganz großen ersten Mönche hat auf die Frage, was macht ihr denn eigentlich im Kloster, einmal geantwortet, wir fallen und stehen wieder auf. Wir fallen und stehen wieder auf. Und wiederum fallen wir und stehen wieder auf. Und woher nehmen wir die Kraft dafür? Indem wir Gott unsere Schwächen anvertrauen. Ich glaube, das ist auch eine sehr österliche Erfahrung, eine Erfahrung, von der wir jetzt ja gerade herkommen, diese Erfahrung, auf Ostern zugegangen zu sein und sich dort neu auf Gott ausgerichtet zu haben und besonders auch in dem, was in meinem Leben noch heil werden will. Und nun haben wir Ostern. Und ganz viel Zeit, diese Osterfreude zu entfalten. Eine ganze Woche lang ist ja eigentlich ein großes Osterfest. Das ist oft gar nicht mehr so im Bewusstsein. Das endet eigentlich jetzt erst mit dem nächsten Sonntag und führt dann bis zu Pfingsten hin.
Ja, nun ist natürlich auch bei unserem Gespräch, bei unserem Kloster, bei dieser ganzen Entwicklung ist ja auch immer wieder die Rede von Übergängen, Reformationsjubiläum. Vielleicht eine Kirche, die auch ein bisschen an Kraft, an politischer Kraft verloren hat, wäre aus Ihrer Sicht, aus Sicht auch einer Äbtissin, die beide Traditionslinien in sich vereinigt, jetzt auch mal wieder das Stichwort Ökumene wichtig und in neuer Bedeutung, auch ja mit Blick auf Papst Franziskus, der übrigens ja auch aus der Befreiungstheologie kommt.
Er ist Argentinier. Er war zur gleichen Zeit Erzbischof von Buenos Aires, in der Mercedes Sosa auch dort gelebt hat. Es gibt da eine Brücke, die mich fasziniert. Ich habe sie jetzt im Zugehen auf unser Gespräch noch einmal angeschaut. Vor einigen Jahren ist ein Film erschienen, Habebus Papam, wo der neu gewählte Papst ausbüxt. Und die Kardinäle jetzt damit umgehen müssen, dass sie das irgendwie vertuschen, damit es nicht auffällt und ihn versuchen, wieder ranzubekommen. Und eine Schlüsselszene in diesem Film ist, dass der Schweizer Gardist, den man angeheuert hat, damit er in der Wohnung des Papstes auf und ab geht hinter den Fenstern und es so aussieht, als ob der Papst eben lebt, der macht ein Lied an. Und zwar ist das ein Lied von Mercedes Sosa. Und das ist Todo Cambia. Alles ändert sich. Und oben ist also dieser Schweizer Gardist und unten sind die Kardinäle, die da ratlos sitzen und auf die Rückkehr des Papstes warten und dann anfangen zu swingen. Und dann wird die nächste Szene ist dann, also mit der gleichen Musik, sieht man den Papst, der durch die Straßen von Rom geht und dort eine Musikgruppe trifft, die auch dieses Lied spielt. Und ja, das ist natürlich sehr poetisch und sehr angedeutet, aber ich finde, das ist auch eine wunderbare Art, die Osterbotschaft zu zeigen. Alles verändert sich, nichts bleibt, wie es ist. Und manchmal denke ich, die Faszination, gerade auch von evangelischen Christen, für Papst Franziskus, liegt auch an dieser Leichtigkeit, an diesem Gefühl, da ist auf einmal ein frischer Wind in der Kirche, wo man es vielleicht schon gar nicht mehr zu hoffen wagte.
Ja, also dann doch noch wieder eine Neuauflage oder eine neue Idee auch von Befreiung, Befreiungstheologie oder sagen wir zumindest Aufbruch, Aufbruch auch der Christen insgesamt. Von Ihnen gibt es ja auch eine Art, ja, Rezept, Handreichung, wie auch immer, wie Sie das vielleicht auch selbst bezeichnen würden. Das heißt, wie wir in rechter Weise beten können. Also heute mit Körper und Seele, was ist da Ihr Ansatz oder Ihr besonderer Impuls? Was braucht man eigentlich heute, um beten zu können?
Ich glaube, es ist ganz einfach und ganz schwer zugleich. Ich glaube, es ist wichtig, im jeweiligen Moment ganz präsent zu sein, zu spüren, wie ich da bin und mich dann ausrichten zu können auf Gott. Und da gibt es verschiedene Hilfsmittel, die in der geistlichen Tradition der christlichen Kirche und davor bestehen, die heute teilweise aus anderen Regionen der Welt auch wieder zu uns kommen. Eine Form ist zum Beispiel, bewusst auf seinen Atem zu achten. Aber eine Form, die mir zum Beispiel auch sehr wichtig ist und hilft, ist, beim Klang der Glocken mich besonders auf Gott auszurichten. Das hat bei uns in dem Haus natürlich nochmal eine besondere Ebene. Ich wache jeden Morgen auf um 7 Uhr vom Glockengeläut. Es schlägt eben 3x3 Töne. Das sind ja die Reste des Stundengebetes, die um 7, um 12 und um 18 Uhr erklingen und mich zum Gebet rufen. Und das könnte ich eben, auch wenn ich nicht im Kloster lebe, dann, wenn ich Glocken höre, daran binden, an diese Erinnerung, ich richte mich neu auf Gott aus.
Und das hören Sie ja praktisch gemeinsam auch mit den anderen Frauen, mit den Konventualinnen. Das heißt, in Klöstern wie auch im Kloster Mariensee entwickelt sich da auch so eine besondere Form von weiblicher Spiritualität. Kann man davon sprechen?
Ja, das Wort Spiritualität war ja vor einiger Zeit ein ganz großes Thema, auch als unser Kloster 800-Jahr-Feier hatte. Und da hat unsere damalige Landesbischöfin bei uns in Mariensee in ihrer Predigt gesagt, wir können gerade durch die Klöster gut lutherische Spiritualität entdecken, unseren eigenen spirituellen Weg finden und als Gemeinschaft geistlich geprägt sein. Davon bin ich überzeugt. Aber wir werden nie in die Spiritualität fliehen als Rückzug aus der Welt. Da sei unser Reformator Martin Luther vor, der das Kloster verließ, weil er es nicht als den Ort des besseren Glaubens verstehen konnte. Als ich das jetzt nochmal las, ist mir aber auch etwas anderes bewusst geworden. Martin Luther hat ja das Kloster gar nicht verlassen. Das ist recht wenig bekannt. Er hat ja bis ans Ende seines Lebens im Schwarzen Kloster in Wittenberg gelebt. Aber natürlich in einer anderen Lebensform, verheiratet mit Katharina von Bora. Sein geistliches Anliegen hat man ja auch so zusammengefasst, er wollte in gewisser Weise die Welt zum Kloster machen. Also er hat dafür geworben, dass jeder Beruf eine Berufung ist. Und dass ich an dem Ort, an dem ich bin, auch das ist ja eine Form des Gebetes, in dem, was ich tue, mich auf Gott ausrichten kann. Der berühmte Satz, auch die Magd, die die Stube kehrt, tut Gottesdienst.
Dennoch sagt man ja gut, einerseits die Welt zum Kloster machen, andererseits sagt man ja auch, Klöster als Orte der Spiritualität sind ja auch Gegenorte, Orte der Stille, Oasen der Ruhe und der Spiritualität, Auszeiten auch, Auszeiten aus dem modernen Alltag.
Martin Luther hatte nun vor dem Hintergrund seiner Erfahrung, denke ich, diesen anderen Impuls. Er wollte deutlich machen, ich bin als Christ außerhalb des Klosters genauso viel wert wie innerhalb des Klosters. Das war sozusagen sein Anmarschweg. Wir Evangelischen haben dann ein bisschen dieses Thema Kloster einige Jahrhunderte aus dem Blick verloren und sind jetzt dabei, es wieder neu zu entdecken. Der Mann von Dorothee Sölle hat gesagt, dass man keine Orte braucht, ist theologisch richtig und psychologisch schwachsinnig. Also er gebraucht da manchmal deutliche Worte. Fulbert Stefanski hat das so gesagt. Es ist natürlich hilfreich, besondere Orte zu haben. Wir sind sehr dankbar, einen solchen Ort hüten zu dürfen und für Menschen zu öffnen, die sich auf die Suche nach Gott machen und besondere Zeiten auch der Einkehr und der Gottsuche verbringen möchten.
Ja, ein besonderer Ort ist ja dann eben auch der Garten. Jetzt im Sommer der Klostergarten. Der ist ja auch bei Ihnen wichtig und spielt eine zentrale Rolle im Glaubensleben.
Der Garten ist zunächst auch ein Ort der Bildung für uns. Wir haben Kräutergärten nach historischen Vorbildern angelegt. Einer nach dem St. Galler Plan, dem ältesten überlieferten Klosterplan. Einer nach Empfehlungen der Benediktinerin Hildegard von Bingen, wo bestimmte Gebiete des Gartens bestimmten Körperregionen zugeordnet sind, sodass man dann einen Bereich hat, wo Pflanzen für die Seele, für das Herz, für den Darm, für die Lunge sich finden. Und ein Duft- und Tastgarten zum Begreifen für Blinde, der zum ersten Mal um 1000 auf der Insel Reichenau beschrieben ist. Und schließlich ein Paradiesgärtlein, der mehr der Meditation und dem Ausruhen dient. Und wir sind sehr dankbar, dass ehrenamtliche Frauen diese Kräutergärten betreuen und wir sie im Rahmen der offenen Pforte auch den Besuchern dann zugänglich machen können.
Das bieten Sie auch an. In speziellen Kursen gibt es bei Ihnen eigentlich auch Gartenexerzitien?
Gartenexerzitien gibt es bei uns nicht. Das gibt es zum Beispiel im Kloster Wülfinghausen und auch in Wennigsen. Wir sind Teil eines BUND-Projektes, das heißt Schatztruhe kulturhistorischer Gärten. Da geht es darum, Menschen heranzuführen an die Pflege auch der Gärten. Also wir hatten jetzt einen Obstschnittkurs, es wird einen Termin geben, wo man Wildbienen aufsucht, einen Termin nach Schmetterlingen zu schauen, aber dann auch die Möglichkeit, gemeinsam Apfelrezepte auszuprobieren und Ähnliches.
Sie haben ja auch in Ihrem Magazin Das Feuerhüten Lieblingsrezepte. Was gehört zu Ihren Lieblingsrezepten?
Die Grießklößchen im ersten Heft. Die sind von meiner Großmutter und die mag ich sehr gerne. Vor allen Dingen auch jetzt im Frühjahr mit Rhabarbersuppe.
Und sagen Sie, die Reihe dieses Das Feuerhüten, wollen Sie das fortsetzen? Haben Sie neue Projekte vielleicht auch im Blick, Ihre Klöster und speziell Ihr Kloster Mariensee auch weiter offen zu halten?
Wir haben jetzt gerade den dritten Band veröffentlicht und meine Amtsschwestern haben gesagt, jetzt lass uns mal ein bisschen langsam machen. Das ist ja überhaupt ein ganz großes Thema. Das war eins meiner Schlüsselerlebnisse, als ich neu im Amt war. Da saßen Gäste im Klostergarten auf der Bank und sagten, ach, wie ist es hier wunderschön. Wissen Sie, Frau Äbtissin, wir überlegen die ganze Zeit, was man hier alles aufziehen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist natürlich die Frage, ob vielleicht die Schönheit auch damit zusammenhängt, dass eben nicht immer irgendein neues Projekt da ist. Und das ist eine der großen Herausforderungen des Amtes für mich, einerseits zu schauen, was ist jetzt dran, was will getan werden, wozu haben die Menschen das Recht auch, zu uns zu kommen, was können sie von uns erwarten? Und da haben wir eine große Fülle an, wie gesagt, in geöffneten Klostergärten, Einkehrtage, Konzerte, Seminare. Wir haben eine wunderbare Kunstausstellung im Moment, wo alte Bilder von Heiligen in Verbindung gebracht sind mit Schlagzeilen und sozusagen neue Botschaften dadurch entstehen. Also das alles tun wir schon und gleichzeitig fragen wir uns auch immer wieder, was können wir lassen? Und vielleicht ist das auch ein großer Dienst, den wir heute der Gesellschaft tun können, dass die Kunst auch im Lassen besteht.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.